Ja, ich will nochmal die Grüße der Gemeinde in Worms ausrichten. Ja, wir beten von euch. Wir haben unser Gebetstreffen am Mittwochabend und wir halten für sehr wichtig, für andere Gemeinden zu beten, dass Gott auch Segen schenkt, Wachstum, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in Erkenntnis und im Glauben. Ja, gut, ich glaube, wir sind bekannt, meine Frau und ich. Vielleicht, ich sehe einige neue Gesichter, ich freue mich. Vielleicht Leute, die neu in der Gemeinde sind. Ja, ich lasse euch nochmal grüßen. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei der Osterfreizeit, wenn einige von euch dabei sind in diesem Jahr. Es findet erneut statt, nach einer langen Pause. Ja, heute wollen wir in der Predigt uns einen Text aus der Offenbarung vornehmen. Und bevor wir die Bibel aufschlagen, in Kapitel 4 dieses Buches, möchte ich noch mal kurz beten. Ja, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Du bist ein Gott, der alles kann, der allmächtig ist, der voller Gnade ist, der an uns gedacht hat, obwohl wir uns von dir entfernt haben, tief in die Sünde gefallen sind. Du hast uns nicht in dieser Not gelassen, sondern du hast deinen Sohn gesandt und diesen Sohn wollen wir heute anbeten. Wir wollen mal sehen, auch wie er hier in diesem Buch der Offenbarung beschrieben wird. Das ist das Lamm Gottes, das ist der Löwe Juda. Gleichzeitig derjenige, der für uns gelitten hat, aber auch der Sieger ist über alle Mächte der Bosheit und über den Tod. Ja, wir freuen uns, dass wir solche Verheißungen in deinem Wort haben. Lass uns wirklich nicht auf die Umstände dieser Welt blicken, sondern auf dich, auf deine Verheißung, auf deinen Sieg. Ja, Herr Jesus Christus, du kommst bald und wir dürfen mit dir mitherrschen. Und Herr, das soll unseren Glauben heute stärken. Amen.
Amen. Jetzt können wir die Fenster wieder schließen.
Ja, zurzeit beschäftigen wir uns in Worms mit einem Buch, an das sich wenige vielleicht wagen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Predigten oder Predigtreihen über dieses Buch gehört habt. Es ist meistens ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist auch das Thema heute. Und das ist ein Buch, an das sich wenig wagen, weil es schwierig ist, schwierig zu verstehen. Und weil es auch unter Christen ein gewisses Risiko deckt. Es gibt so viele unterschiedliche Positionen, dass viele Angst haben, sich zu wagen und ihre Position zu veröffentlichen. Und ja, ich bin hier eingeladen worden und vielleicht wird das, was ich heute erzählen wird, euch nicht gefallen oder schockieren. Wenn es der Fall ist, ist es ja kein Problem. Ich bin nächste Woche nicht mehr da. Wendet euch an Andreas oder an Thomas. Sie werden das wieder gut machen. Ihr werdet heute Morgen das Privileg haben, eine Predigt zu hören, die Geschwister in Worms noch nicht gehört haben. Wir sind momentan am Ende vom Kapitel 3 angelangt. Wir haben die Sendschreiben an die 7 Gemeinden von Kleinasien betrachtet und nicht an nächste Woche, sondern übernächste Woche werden wir weitermachen und es wird die Predigt sein, die ihr heute hören dürft. Bei der Lektüre, bei der Betrachtung der Offenbarung machen oft Christen 2 Fehler. Der erste ist zu denken, dass das meiste, was dort berichtet wird, sich nur auf die Endzeit bezieht. 5 vor Mitternacht. Was wir da lesen, hat direkt mit uns nicht zu tun, sondern bezieht sich auf die wirklich die Endzeit. Und viele haben versucht herauszufinden, wann der Herr wiederkommt. Wir wissen nicht genau, wir wissen, dass es nicht lange dauern wird. Aber den Zeitpunkt, den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht. Deshalb müssen wir auch wachen. Dann ein zweiter Fehler ist, dass man die Ereignisse interpretiert, die in diesem Buch erwähnt werden, auf die gleiche Weise, wie man eine Zeitung liest. Oder wie man sich zum Beispiel die Nachrichten am Fernsehen anschaut. Man versucht, das, was man erfährt, auch in diesem Buch zu finden. Das ist aus meiner Sicht ein zweiter Fehler. Ich persönlich glaube nicht, dass wir die Offenbarung so lesen sollten. Ich bin nicht der Meinung, dass die Ereignisse, von denen wir in diesem Buch, von dem in diesem Buch die Rede ist, nur die Vergangenheit, ausschließlich die Vergangenheit oder nur die Endzeit betreffen. Sie wurden den Christen aller Zeiten gegeben, um sie zu ermutigen, in der Bedrängnis auszuharren und geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn zu warten. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Buch auch für uns heute, wie für die Christen, die in anderen Ländern verfolgt werden, oder die Christen, die in der Vergangenheit verfolgt wurden, auch gegeben worden ist zur Ermutigung, zur Stärkung. Dieses Buch, so lesen wir ganz am Anfang, wird als Vision bezeichnet. Eine Vision, etwas, was Johannes, der Apostel, gesehen hat, was Jesus seinem Diener gegeben hat für die Gemeinde. In der Bibel sind Visionen selten eine treue Darstellung der Wirklichkeit. Das ist nicht das, was gesehen wird, ist nicht eins zu eins zu übertragen. In Visionen wird die reale Welt oft in symbolischen Bildern beschrieben. Wenn wir die Offenbarung lesen, haben wir mit vielen Symbolen zu tun. Zahlen haben auch eine symbolische Bedeutung und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Zahlen interpretieren. Eine Zahl, die im Buch der Offenbarung häufig vorkommt, ist zum Beispiel die Zahl 7. Abgesehen von der Einleitung und dem Schluss kann die Offenbarung zum Beispiel in 7 Zyklen oder 7 Abfolgen, Abläufen unterteilt werden, von denen viele wiederum aus 7 Abschnitten bestehen. Wir müssen uns davor hüten, in diesem Buch eine genaue Chronologie der Ereignisse zu sehen. Die Szenen, die uns vor Augen gemalt werden, zeigen uns oft die gleiche, immer wiederkehrende Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Lasst mich euch einen kurzen Überblick über diese 7 Sequenzen oder diese 7 Zyklen geben. Es ist nicht ganz genau. Es gibt andere, die haben eine andere Meinung über diese Unterteilung. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir haben am Anfang mit einer Anleitung zu tun. Ab Kapitel 2 bis zum Ende von Kapitel 3 bilden die Sendschreiben an die 7 Gemeinden die erste dieser Abfolge. 7 Gemeinden. Dann lesen wir vom Kapitel 4, das wollen wir heute kurz anschauen, bis zum Anfang von Kapitel 8, wie die 7 Siegel eines Buches, eines nach dem anderen, geöffnet werden. 7 Siegel. Folgt vom Kapitel 8, Vers 2 bis zum Ende von Kapitel 11 das Gericht der 7 Posaunen. 7 Posaunen. Vom Kapitel 12 bis zum Kapitel 15, Vers 4, werden uns 7 Zeichen oder Visionen vor Augen gemalt. 7 Zeichen oder Visionen. Von Kapitel 15, Vers 5 bis zum Ende von Kapitel 16 lesen wir von den 7 Schalen des Zornes Gottes. Die 7 Schalen des Zornes Gottes. Vom Kapitel 17 bis Kapitel 19, Vers 10, finden wir 7 Worte, die mit der Stadt Babylon in Verbindung stehen. Die Stadt Babylon ist auch ein Symbol, natürlich. Diese Stadt existiert heute nicht mehr. Von Kapitel 19, Vers 11 bis Kapitel 21, Vers 8 wird uns in 7 Visionen dargelegt, wie die Geschichte enden soll. Wieder 7 Visionen. Und der Schluss des Buches finden wir im Kapitel 22, gibt uns eine Beschreibung des neuen Jerusalem, das Ziel unseres Glaubenslebens. Ja, ich möchte euch einen kurzen Überblick über die Kapitel 4 und 5 des Buches geben. Und wir befinden uns in dem zweiten von den 7 Abläufen, wenn wir das Kapitel 4 anschauen. Ich werde nicht diesen Text jetzt auf einem Stück lesen. Wir werden uns die Verse, vielleicht nicht alle, aber die meisten Verse werden wir uns auch nach und nach anschauen. Ja, nochmal, ich möchte es nochmal betonen, vergesst alles, aber erinnert euch an das, was Johannes offenbart wird, richtet sich nicht nur an die Leser der Endzeit, sondern auch an die Christen der 7 Gemeinden, die vorher auch diese Briefe empfangen haben. Das, was hier, was ihr offenbart wird, ist auch für sie und soll als Ermutigung sein. In diesen Gemeinden gibt es 2 Kategorien von Christen. Wenn ihr euch nicht mehr genau an diese Sendschreiben erinnert, dann ermutige ich euch nochmal, die Sendschreiben Kapitel 2 und 3 zu lesen. Es gibt 2 Kategorien von Christen. Die treuen Christen, die unter Verfolgung leiden und unbedingt Ermutigung brauchen, damit sie sich nicht auf die Umstände konzentrieren und den Mut verlieren. Sie brauchen eine Vision von der Herrlichkeit Gottes. Sie müssen daran erinnert werden, dass Gott doch herrscht, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und deshalb ist auch diese Offenbarung für sie da. Und dann gibt es auch diejenigen, die dazu neigen, sich in der Welt zu kompromittieren und verstehen müssen, dass Gott am Ende diese gottlose Welt richten wird. Deshalb sind wir auch aufgefordert, wachsam zu sein, damit wir nicht mit dieser Welt gerichtet werden. Dieser zweite Zyklus, der sich von Kapitel 4 bis zum Anfang von Kapitel 8 erstreckt, behandelt die Öffnung eines Buches mit 7 Siegeln. Deshalb haben wir auch diesen Ausdruck auf Deutsch und in anderen Sprachen, ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist ein Buch, was man meistens nicht versteht. Ja? Aber wir werden mal sehen, dass es eine andere Bedeutung hat. Kapitel 4 und 5 sind eine Einleitung in diesen zweiten Zyklus. Eine lange Einleitung, 2 Kapitel. Und dann werden die 7 Siegel geöffnet. Folgende Frage wird in dieser Einleitung beantwortet. Wer darf die Siegel brechen und dieses Buch öffnen? Wer darf die Siegel brechen und dieses Buch öffnen? Und wir werden mal sehen, dass nur einer das darf, das Lamm, unser Herr Jesus Christus. Wir werden auch sehen, warum er das darf. Viele haben beobachtet, dass das Öffnen dieser 7 Siegel wahrscheinlich eine Einspielung auf Jesu Endzeitrede am Ölberg ist, in Matthäus 24 oder Lukas 21, Markus 13. Wenn ihr die Ölbergrede Jesu, also die Endzeitrede auf dem Ölberg genauer gesagt, dann werdet ihr sehen, dass Jesus bestimmte Dinge voraussagt. Er spricht von Kriegen, von Katastrophen, von Dingen, und das werden wir auch sehen, auch in dieser, also nicht heute, aber das sehen wir auch in diesem, in dieser Öffnung der 7 Siegel. Diese Siegel und das, was sie offenbaren, zeigen uns zwei Zustände, die mit der Gemeinde zu tun haben. Einerseits ihr geduldiges Warten. Wenn Jesus sagt, passt auf, er fordert uns auch auf, geduldig auf sein Kommen zu warten. Er kündigt auch Bedrängnis auf der Erde. Aber andererseits verspricht er, und das sehen wir ganz besonders in der Offenbarung, dass diese treuen Christen schon den Triumph in den himmlischen Örter erlangt haben. Der Triumph ist schon da. Sie haben schon triumphiert. Christen, die treu sind, sind schon Sieger heute mit Jesus Christus. Das ist sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen. Schauen wir uns Kapitel 4 an. Ich lese Vers 1. Nach diesem, das heißt nach diesen Sehnschreiben, die an die Gemeinde von Kleinasien gesendet worden sind oder gerichtet worden sind. Nach diesem schaute ich, so spricht hier Johannes, der Apostel, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes sieht eine Tür im Himmel. Natürlich gibt es keine Tür im Himmel, wenn wir schauen. Das ist eine Vision. Er darf etwas sehen, was wir normalerweise nicht sehen dürfen. Wir wissen auch zum Beispiel, dass Apostel Paulus sagt, er ist auch in dem Himmel emporgehoben worden. Er hat Dinge gesehen, die keiner gesehen hat. Es ist eine Vision, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen das auch als eine Vision verstehen und interpretieren. Und Stimme, die er hört, ist die gewaltige Stimme aus Kapitel 1. Der hat schon über diese Stimme was gesagt. Und wir sehen in Kapitel 1, dass diese Stimme die Stimme des Herrn ist. Die Stimme, die gewaltige Stimme Jesu. Und diese Stimme befiehlt ihm, hinaufzugehen. Johannes steigt nicht leibhaftig in den Himmel auf, sondern im Geist. Das ist auch ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Im Geist. Sehen wir übrigens auch im Alten Testament mit vielen Propheten. Ezekiel zum Beispiel sieht Dinge, hat ähnliche Visionen. Wir werden mal sehen, er sieht auch ähnliche Dinge. Diese merkwürdigen Kreaturen. Und es wird immer betont, das ist im Geist. Und weil es im Geist ist, muss es auch geistlich interpretiert werden. Sehr wichtig. Was sieht Johannes? Er sieht einen Thron und jemanden, der darauf sitzt. Die Person, die auf dem Thron sitzt, wird nicht beschrieben. Bekommen keine Details. Wir würden uns fragen, ja, wie sieht diese Person aus? Aber wir bekommen keine genauen Details über das Aussehen dieser Person. Es sind vielmehr Eindrücke und Farben, die Johannes vermittelt werden. Die Gestalt leuchtet wie die Edelsteine, Jaspis und Kaneol oder Sarder. Jaspis ist oft rot, kann aber auch mehrfarbig sein. Es ist ein schöner Stein mit also sehr vielen Farbvariationen. Kaneol oder Sarder, auch genannt, ist meist gelbbraun und leuchtet durchscheinend. Um den Thron herum sieht Johannes einen Regenbogen. Er beschreibt diesen Regenbogen, er sieht so aus wie ein grüner Smaragd. Johannes sieht Gott, das verstehen wir, dass es Gott ist, der auf dem Thron sitzt. Aber Gott darf man nicht sehen. Gott kann man nicht sehen, denn Gott ist Geist und unsichtbar. Das wird uns immer wieder gesagt in der Schrift. Mose zum Beispiel wollte Gott sehen, aber Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Johannes sieht also eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes, wie Mose auch diese Herrlichkeit Gottes betrachten durfte. Und diese Herrlichkeit wird uns in Edelsteinfarben beschrieben, das ist kostbar, was wir uns vorstellen können, wenn wir etwas Schönes sehen. Gott ist schön. Dieser Anblick des Thrones Gottes ist wichtig. Er war wichtig für die Christen der damaligen Zeit und er ist auch wichtig für uns. Es ist wichtig, dass wir wissen, Gott sitzt auf einem Thron. Er ist ein mächtiger Herrscher. Er ist ein König. Er sitzt gerade jetzt auf einem Thron. Er wird nicht in der Zukunft auf dem Thron sitzen, sondern er war immer auf einem Thron und ist auf einem Thron jetzt, sitzt auf einem Thron und wird auch am Ende auf seinem Thron sitzen. Dieser Anblick des Thrones Gottes war ganz besonders für die verfolgten Christen der damaligen Zeit wichtig, die unter, wir wissen nicht genau, wann die Offenbarung geschrieben worden ist. Die meisten gehen davon aus, dass es unter der Herrschaft des römischen Kaisers Domitian am Ende des ersten Jahrhunderts war. Diese Christen litten damals unter der Herrschaft dieses Kaisers, dieser Kaiser, der Erste, der, also wenn wir an Nero denken, Nero war ein kleiner Junge im Vergleich zu diesem Kaiser, der wirklich der Erste war, der von den Menschen Gott als Gott erkannt werden wollte. Und der auch Anbetung, nicht nur Verehrung, sondern Anbetung von den Menschen verlangten. Und die das nicht wollten, wurden sofort hingerichtet. Wohin die Christen blickten, sahen sie die Symbole der römischen Macht. Sie sahen die römische Adler auf den öffentlichen Gebäuden, auf den Münzen, die sie in den Händen hielten, weil sie etwas kaufen mussten, um zu überleben, war die Göttin Roma abgebildet. Der Kaiser fordert sie auf, ihn wie einen Gott zu verehren. Wie ermutigend für diese Christen zu wissen, dass nicht der Kaiser von Rom auf einem Thron wirklich sitzt, sondern dass die wahre Macht bei Gott liegt, dass er auf dem Thron sitzt. Das erinnert uns auch an den Prophet Jesaja, der als der König Usia damals starb, sagt, ich saß Gott auf einem Thron, nicht König Usia war der wahre König, sondern Gott war der wahre König. Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf dem Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häupter goldene Kronen hatten. Um den Thron herum stehen weitere Throne, kleine Throne. 24, eine Zahl wird uns gegeben. Auf diesen Thron sitzen 24 Älteste. Das ist das gleiche Wort, was für einen Ältesten in der Gemeinde verwendet wird. Das griechische Wort Presbyteros. Man leidet mit dem Alter an Presbyzie, also an Weitsichtigkeit. Presbyteros. Wir wissen nicht genau, was die Bedeutung ist. Sind sie wirklich alt vom Aussehen oder ist was anderes gemeint? Wird uns nicht gesagt. Diese Ältesten sind weiß gekleidet mit reinem Lein. Und sie tragen Kronen. Wofür stehen sie? Manche meinen, dass es sich um Engelwesen handelt, aber wenn wir uns auf die Aussage in den Sendschreiben an die Gemeinde beziehen, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, was wir lesen in der Offenbarung. Ja? Wenn uns Hinweise gegeben werden, müssen wir sie genau, wir müssen darauf genau achten. Es ist wahrscheinlich so, dass diese Ältesten die Erlösten darstellen, die weiße Kleider, eine Siegeskrone, eine Siegerkrone und das Recht, auch auf einem Thron zu sitzen, erhalten haben. Das wird gesagt. Wenn du überwindest, wirst du mit weißen Kleidern bekleidet, da wirst du eine Krone tragen, du wirst mit mir, sagt Jesus, auf meinem Thron sitzen. Genauso wie diese Älteste hier. Also, ich bin nicht ganz sicher und wir müssen sehr vorsichtig sein. Ihr sollt nicht denken, das ist die Wahrheit. Aber es gibt viele Gründe zu denken, dass diese 24 Älteste die Erlösten des Alten und des Neuen Testaments darstellen. Sowohl von Israel als auch von der Gemeinde sagt das Wort Gottes, dass sie ein königliches Priestertum bilden. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, dass es auch 24 Priestergruppen gab, Aber 24 ist auch 12 plus 12. Priester sein heißt Zeuge Jesu sein. Wie Israel damals ein Volk von Priester war, also gemeint sind nicht die Söhne Aaron, sondern Israel als Ganze, sollte ein Priester, ein königliches Priestertum sein. Das heißt, Zeugen für Gott in der Welt sind heute die Christen aufgefordert und berufen, auch Zeugen Jesu zu sein. Das ist das, was hier auch im Mittelpunkt steht hier. Und das ist auch eine Warnung an die Christen der damaligen Zeit. Trotz der Verfolgung, trotz der Einfeindung sollen sie Zeugen sein in der Welt und sich nicht verstecken. Und auch heute sollen sich die Christen nicht verstecken, sondern Zeugen Jesu sein. Vers 5. Von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackel brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Es erinnert uns auch ein bisschen an das, was die Israeliten damals auf dem Berg Sinai gesehen haben. Ja, diese Donner, diese Blitze. Ein Bild für die Heiligkeit Gottes. Aber auch ein Bild für das Gericht. Gott lässt sich nicht spotten. Das ist kein ein Teddybär, wie viele sich heute vorstellen. Gott ist ein heiliger Gott. Vom Thron in der Mitte, also da, wo Gott sitzt, gehen Blitze, Stimmen und Donnerschlägen aus. Die Feuerfackel, die vor dem Thron brennen und die sieben Geister Gottes symbolisieren, erinnern uns an den siebenarmigen Leuchter im Tempel. Auch ein Bild für die Allgegenwart Gottes. Vers 6. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Sehen, es wird schon schwierig. Ja? Was bedeutet das? Ja? Und viele, wenn sie das lesen, sagen, wow, das ist schön. Was bedeutet das? Wie soll ich das verstehen? Was repräsentiert das gläserne Meer vor dem Thron? Ja, während das Meer für uns heute ein Synonym für Urlaub ist. Wenn wir an das Meer denken, denken wir Urlaub. Ja, ich komme aus dem Mittelmeergebiet. Also wir denken Mittelmeer oder Nordsee oder Meer ist was Schönes. Das Meer war für die damaligen Menschen, die Menschen in der Antike, nichts schön. Es war ein gefährlicher Ort. Und viele Menschen ertranken ja, auf Schiffen und erlebten Schiffbruch. Das war auch an die Wellen des Meeres, war was Bedrohliches. Es gab eine Vielzahl von Schiffsunglücken. Wir sehen uns bei Paulus ja zum Beispiel, ja, wie bedrohlich das war. Oder Jona. Ja. Im Psalm 89 steht das ungestümte Meer für den Hochmut der Völker. Das Meer ist ein Symbol für die gottlosen Völker, für ihren Hochmut. Menschen, die sich gegen den wahren Gott Israels erheben. Das Tier von Kapitel 13 kommt aus dem Meer. Es steigt aus dem Meer heraus. In der neuen Schöpfung sieht Johannes kein Meer mehr. Also finde ich schade, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur als Bild zu verstehen. Aber ja, ein Bild, weil das Meer etwas Bedrohliches ist, etwas, was sich gegen die Macht Gottes erhebt. Deshalb können wir ausgehen, dass dieses gläserne Meer, also das Meer ist einfach wie Glas, er hat keine Bewegung mehr, keine Wellen mehr, keine Bewegung mehr, wo Gott ist. Es ist ein Bild, ein wunderbares Bild für den Sieg Gottes über die Mächten des Bösen, da wo der Thron Gottes ist. Da gibt es kein Aufruhr, keine Bewegung mehr, keine böse Welt mehr. Der Psalm 2 sagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges, der im Himmel thront. Lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Wir werden mal sehen, es geht um die Intronisierung des Herrn Jesus Christus hier, vor allem im Kapitel 5. Verse 6 und 7 haben wir gelesen. Und dann Vers 7 fällt Johannes Blick dann auf vier lebendige Wesen. Und ich sah vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite einem lebendigen Wesen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Also schwer, das vorzustellen. Und das ist, wie gesagt, eine Vision. Das ist auch als Symbol zu verstehen. Es erinnert uns auch an die Vision des Propheten Hesekiel. Ne? Wenn wir an Hesekiel denken, sah er auch diese Tiere damals, genau die gleichen. Aber wenn ihr genau achtet, ist es hier eine Vermischung von den Tieren, die Hesekiel gesehen hat, die sogenannten Cherubim, und auch die Seraphimen, die der Prophet Jesaja auch im Tempel gesehen hat. Beide werden hier in diesem Bild vereint. Sie stehen nicht nur in der Mitte des Thrones, sondern auch um den Thron herum. Schwer sich vorzustellen. Sie stehen oder sie kommen aus der Mitte des Thrones, wo Gott sitzt. Wie sollen wir uns das vorstellen? Diese vier Lebewesen stellen die belebte Ordnung der Schöpfung dar. Die Vision scheint darauf hinzuweisen, dass die Schöpfung nicht etwas ist, das sich der Kontrolle Gottes entzieht, sondern Gott ist der Schöpfer. Er hat die Kontrolle über die Schöpfung. Die Schöpfung stammt aus ihm heraus. Die Schöpfung ist von Gott selbst ausgegangen und bleibt der Ort seiner ständigen Gegenwart, wie David im Psalm 139 betont. Ihr kennt den Psalm 139, wo David sagt, ich kann gehen, wohin ich will, da bist du, du bist da, Herr. Ich kann nicht weggehen, du bist überall. Gott hat Kontrolle über die ganze Schöpfung. Vergiss nicht, das ist wichtig für die Menschen der damaligen Zeit. Die dachten, wo ist Gott? Und vielleicht denken wir auch heute, wo ist Gott in dieser Welt? Wir hören von Kriegen überall in der Ukraine. Es gab noch nie so viele Kriege wie in diesem Jahrhundert. Wo ist Gott? Gott ist auf dem Thron. Er kontrolliert alles in der Schöpfung. Wir wissen nicht, warum er das zulässt. Aber hier wird uns gesagt, Gott hat alles unter Kontrolle. Er regiert die Welt und alles ist ihm untertan. Diese lebendigen Wesen, die die ganz gesamte Schöpfung einschließlich der Engel repräsentieren, hören nicht auf, den ewigen und unendlich heiligen Gott zu preisen. Vers 7, sie rufen. Vers 8, Entschuldigung. Heilig. Heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Die ganze Zeit. Sie hören nicht auf. Und die Erlösten des Volkes Gottes, von diesen 24 Ältesten hier repräsentiert, vereinen sich mit ihnen, mit der ganzen Schöpfung, um den allmächtigen Schöpfer anzubeten. Und was sie tun, sie werfen ihre Kronen, die sie von diesem Gott erhalten haben, vor ihm nieder, vor seinen Thron und preisen ihn für das, was sie durch ihn sind und dafür, dass sie die Gnade empfangen haben, dort zu sein, wo sie sind. Das wird durch dieses Werfen der Krone hier. Wir danken dir, Herr Allmächtiger, dass wir hier sind, dass wir das Recht haben, hier zu sein, dich zu sehen und das zu sein, was du aus uns gemacht hast. Es geht weiter. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Wenn Gott der Schöpfer ist und alle Dinge erschaffen hat, dann dienen ihm alle Dinge. Er hat die Kontrolle über alles. Was sagt uns diese Vision hier, Kapitel 4? Es ist Gott, der auf dem Thron sitzt und die ganze Welt regiert und nicht der Kaiser in Rom oder nicht die Präsidenten der Großmächten heute. Die Herrscher dieser Welt werden nicht das letzte Wort haben. Sie regieren für eine Zeit, aber dann ist ihre Zeit vorbei. Gott regiert in Ewigkeit. Gott herrscht für immer. Und übrigens, wenn diese Herrscher herrschen, es ist, weil Gott es zugelassen hat. Das sagt uns auch Paulus im Römer 13. Die Erlösten, die Gott mit seinem Geist versiegelt hat, regieren bereits mit ihm in den himmlischen Örtern. Wie Paulus es auch uns in Epheser 1 erinnert. Er sagt, wir herrschen schon in den himmlischen Örtern mit Christus. Dass sie in Wirklichkeit herrschen und Gott von Angesicht zu Angesicht anbeten, ist nur eine Frage der Zeit. Wir herrschen schon, wir werden wirklich mit ihm leibhaftig bei der Auferstehung herrschen. Das ist eine Frage der Zeit. Wir kommen jetzt zum Kapitel 5. Kapitel 4 beschreibt den Schauplatz im Himmel. Kapitel 5 beginnt das Drama der Geschichte, das wichtigste Drama der Geschichte. Johannes sieht, dass der, der auf dem Thron sitzt, ein Buch mit 7 Siegeln in der Hand hält. Gott hält dieses Buch in der Hand. In Wirklichkeit müssen wir uns das wie eine Buchrolle vorstellen, die innen und außen beschrieben ist. Wie die Rolle, die zum Beispiel auch dem Propheten Ezekiel gegeben wurde. Damals haben die Menschen nicht so Bücher gehabt wie wir, sondern einfach so Schriftrollen. Man hat vorne und hinten und das wurde zusammengerollt und versiegelt. Ja? Also das heißt, man konnte das nicht einfach so aufmachen wegen diesem Siegel. Und das ist das, was hier Johannes sieht. Ein Engel fragt, Vers 2, ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme. Also nicht nur Jesus, sondern die Engel haben eine laute Stimme. Und wir in der Offenbarung sehen wir, dass viele Engel nach und nach erscheinen mit lauter Stimme. Ja? Das heißt, sie sprechen mit Autorität. Also das ist sehr wichtig, was sie sagen. Dieser Engel sagt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Die große Frage ist noch nicht, was in diesem Buch steht. Was enthält doch diese Schriftrolle hier? Die Frage ist, wer kann sich leisten, dieses Buch aus Gottes Hand zu nehmen und zu öffnen? Das ist die Frage, die hier im Raum steht, die die Menschen beschäftigt. Problem, niemand scheint die Würde dazu zu haben. Vers 3, niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Es ist nicht, dass es ihnen nicht möglich war, sondern sie durften es nicht. Niemand war würdig, diese Rolle zu öffnen. Ein Punkt, den wir noch nicht weiter ausgeführt haben und der sich aus Kapitel 4 ergibt, ist die Spannung zwischen der Treue Gottes, repräsentiert durch diesen Regenbogen, erinnert ihr euch, ein Regenbogen aus, mit der Farbe eines Smaragds. Ja? Das ist ein Bild für die Bundestreue Gottes. Ja? Denkt an den Regenbogen von Noah. Ja? Und das andere, die andere Zeichen, die wir gesehen haben, diese laute Geräusche und diese Blitze und Donner und so weiter, repräsentieren die Heiligkeit Gottes. Das ist auch ein Verkünden, auch Gericht. Da ist eine Spannung zwischen der Treue Gottes. Gott ist ein gnädiger Gott. Er möchte Menschen retten. Andererseits ist Gott ein heiliger Gott. Er wird Menschen, böse Menschen, gottlose Menschen richten. Das ist eine Spannung in der Luft. Johannes ist sich dieser Spannung bewusst und deshalb weint er hier. Man fragt sich ja, warum weint er denn da so? Warum weint er denn? Weil Johannes versteht, wenn keiner gefunden wird, der diese Buchrolle öffnen wird, dann geht es schief mit dem Plan Gottes. Gott mag gnädig sein, aber aufgrund seiner Heiligkeit wird er diese Welt richten und keiner wird es überleben. Und deshalb weint er denn. Das, was in dieser Rolle steht, das haben sich viele gefragt. Und wir wissen es nicht so ganz genau. Aber es hat bestimmt mit der Wiederherstellung der Schöpfung und mit dem endgültigen Triumph Gottes, mit dem Triumph seines Planes zu tun. Vers 5 zu Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids und das Buch, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln zu brechen. Einer ist doch da, der das Buch öffnen darf. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids, der Messias. Ein wunderbares Bild. Der Löwe von Juda. Ah, Juda, der Löwe von Juda, Symbol des Stammes Juda, war auch auf dem Palast Davids dargestellt. Wir lesen das aus der Prophetie. Mächtiger Löwe, der König der Tiere als Symbol. Man denkt, ach, da ist einer da, der das kann. Und jetzt werden wir weiterhin sehen, na, wo ist dieser Löwe? Der wird kommen. Ja, und dann werden die Menschen so eine Art Aslan sehen. Kinder, ihr kennt Aslan, ne? Von der, vielleicht, ne? Wer ist Aslan? Narnia, ja, genau, ja. Der Löwe von Juda, das ist ein Bild für den Herrn Jesus Christus, ja. Man ist gespannt jetzt, da kommt der Löwe, er kommt jetzt, er wird siegen. Wo ist dieser Löwe? Und dann sagt uns, große Überraschung, Vers 6, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Löwe. Nein, ein Lamm. Wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Es ist kein normales Lamm, das Johannes sieht. Er hat 7 Hörner und 7 Augen, Symbole der Allmacht und der Allwissenheit Gottes. Aber es ist ein schwaches Lamm, ein Passalamm. Er ist wie geschlachtet. Seine Kehle wurde abgeschnitten, er verliert Blut. Ein Passalamm, das Bild von einem Passalamm. Man erwartet einen Löwe, einer, der die Römer dann besiegen wird, und da kommt ein Lamm und ein geschlachtetes Lamm. Ein Bild für Schwachheit. Statt der stolzen Pferde der kaiserlichen Macht auf der Erde haben wir im Himmel ein Lamm. Statt eines siegreichen Feldherrn haben wir im Himmel einen geschlachteten Herrn. statt der Macht, der Herrlichkeit und der Weisheit des römischen Imperiums haben wir die Schwachheit, die Schande und die Torheit des Kreuzes. Aber gerade dieses Kreuz symbolisiert den Sieg Gottes. Das lesen wir im 1. Korinther, ja, kennt, was Paulus sagt. Was für die Menschen eine Torheit ist, das Symbol des Sieges Gottes. Denn Gott siegt durch das Kreuz Christi. Das Lamm nimmt das Buch von der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und gerade in diesem Augenblick fallen die vier Kreaturen und die 24 Älteste vor ihm nieder. Sie tragen Harfen und Schalen, von denen man liest, das sind die Gebete der Heiligen. Und diese beiden Dinge symbolisieren auf der einen Seite den Lobpreis und auf der anderen Seite die Bitten, das Flehen der Heiligen, die Gott immer wieder hört. Lob und Flehen gleichzeitig, das ist das Thema unseres Gebets. Wir loben Gott für seine Herrlichkeit, für seine Größe. Aber gleichzeitig flehen wir ihn an, weil wir in einer Welt leben, die von Leid geplagt ist. Und ja, wir brauchen, dass er uns erhört. Sie singen hier ein neues Lied. Vers 9. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast uns zu Königen und Priester gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir lesen oft in den Psalmen singt Gott ein neues Lied. Was ist damit gemeint? Das sollte uns nicht ermutigen, unsere alten Gesangbücher wegzuwerfen und nur noch moderne Lieder zu singen. Das ist hier nicht gemeint. Wir dürfen auch moderne Lieder singen, aber wir sollten unsere alten Liederbücher noch nicht wegwerfen. Mit dem neuen Lied ist was anderes gemeint. Ein neues Lied zu singen bedeutet, ständig, jeden Tag neu über die Güte Gottes zu staunen, die, wie die Schrift sagt, jeden Morgen neu ist. Jeden Morgen neu wird. Und die der Herr für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Diese Freundlichkeit, diese Liebe Gottes hat sich besonders durch das Werk unseres Herrn Jesus Christus offenbart. Und deshalb dürfen wir auch in unseren Gebeten innovativ sein. Wir sollen immer neue Worte finden, wie wir den Herrn Jesus loben sollen. Das ist sehr wichtig, dass wir da nicht einfach so... natürlich dürfen wir auch alte Gebete und die Psalmen vor allem gebrauchen, um Gott zu loben. Aber wir dürfen auch innovativ sein und sagen unserem Herrn, wie sehr wir ihn lieben für das, was er für uns getan hat. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Und du hast, das ist hier wichtig, ja, was hier steht, ja, du hast nicht nur bestimmte gekauft, sondern Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Und du hast sie zu Könige und Priester gemacht für unser Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Das Lied spricht vom Erlösungswerk Jesu und davon, dass er durch sein Opfer Menschen aus allen Stämmen, aus allen Völkern erlöst hat, um sie zu Königen und Priester zu machen. Und sie werden mit ihm auf der Erde herrschen. Ist hier, dass wir nicht im Himmel sein werden und auf Wolken, sondern wir werden auf Erde mit Jesus herrschen in der Ewigkeit. Deshalb ist auch die Rede von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Die Erde wird nicht ewig vom Teufel und seinen Anhängern beherrscht werden. Es wird eine Zeit kommen, in der das Volk Gottes in Frieden leben wird und die Herrlichkeit seines Herrn teilen wird. Das ist unsere selige Hoffnung. Glaubt ihr das? Ich hoffe. Dann sieht Johannes in seiner Vision, dass sich Millionen von Engeln, Milliarden von Milliarden, 10.000 mal 10.000, das sind Millionen, ihr könnt zählen, 10.000 mal 10.000, und das sind mehrere 10.000 mal 10.000. Millionen von Engeln sind im Himmel. Bisher hat man sie nicht gesehen, aber sie kommen zu dieser, versammeln sich um den Thron und loben Gott auch mit den anderen. Ich lese, das muss man lesen hier. Ich hörte, Vers 11, eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Es hörten nie auf. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, also die ganze Schöpfung, und was auf dem Meer ist, ja auch die Feinde Gottes. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, also hier nicht die Feinde Gottes, sondern was weiß ich nicht, vielleicht so Kreaturen, die im Meer sind, also hörte ich sagen, denn dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendige Wesen sprachen Amen, und die vier Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein wunderbares Bild haben wir hier. Derjenige, der bereits von Millionen von Engeln angebetet wird, Gott wurde, seitdem die Engel geschaffen worden sind, immer von diesen Engeln angebetet, ja, wird eines Tages von allen Erlösten angebetet werden, auch wie die Engel, für die Ewigkeit. Und der Grund für unsere Anbetung wird sein, dass wir durch das Opfer des Lammes erkauft worden sind. Und weil es ein so großartiges Ereignis ist, werden wir nie müde werden, Gott zu loben. Das können wir uns kaum vorstellen heute. Ne? Denkt, vielleicht wird es langweilig, oder? Wenn man immer singt. Aber das wird nicht langweilig sein, weil wir einen neuen Körper, einen neuen Leib, ein neues Gehirn haben werden, und wir werden erkennen, wie kostbar, wie wichtig dieses Werk des Herrn Jesus Christus war für uns, und dass wir das Privileg haben, hier Gott zu sehen und bei ihm zu sein. Und das, was wir hier, die Beschreibung, die wir haben von Gott, ist nur so, ist nur relativ, ja, damit wir verstehen, wie schön, wie wunderschön Gott ist. Ja. Das wird noch unsere heutigen Vorstellung übertreffen. So, ja, die Zeit läuft. Wie geht es weiter in dem Buch? Nur mal kurz. Einige betrachten die Kapitel 4 bis 19 der Offenbarung, also ab hier bis 19, als die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde und als Beschreibung einer großen Drangsal, die über Israel hereinbrechen wird, weil die beschriebenen Katastrophen in der Geschichte noch nie vorgekommen sind. Und deshalb ist es etwas, was sich nicht auf die Vergangenheit beziehen kann. Das gab es noch nie, und das kann nur in der Zukunft geschehen. Das hat keiner gesehen. Ich denke, ich sehe das, die Offenbarung, nicht so. Denn die Offenbarung so zu verstehen, hieße das Ziel des Buches zu missverstehen. Die Christen zu ermutigen, die Christen aller Zeit zu ermutigen, ist das Ziel des Buches. Wie Paulus in Titus Brief sagt, das Ziel der Christen in dieser Welt, weise, gerecht und fromm zu leben und auf die selige Hoffnung und die Offenbarung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retter Jesus Christus zu warten. Jesus hat seiner Gemeinde ein Vorbild hinterlassen, damit wir, die Christen, seinen Spuren folgen. Jesus hat gelitten, und wir müssen auch bereit sein, für ihn zu leiden. Aber zugleich herrschen wir bereits mit ihm in den himmlischen Örtern. Das ist auch die wunderbare Botschaft des Neuen Testaments. Vergessen wir nicht, was Johannes zu Beginn sagt, ja, dass Christus uns zu Könige und Priestern gemacht hat. Ganz am Anfang sagt er das. Und dass er, Johannes, mit allen Gläubigen die Bedrängnis, das Reich und das Ausharren Jesu Christi teilt. Das vergessen wir oft, was ganz am Anfang steht. Johannes sagt ganz am Anfang, er wurde auf die Insel Patmos verbannt aufgrund seines Dienstes und er sagt, ich teile mit allen Christen zugleich die Bedrängnis, ja, Verfolgung, aber auch das Reich. Und weil ich das teile, dann lohnt es sich auch für Jesus Christus auszuharren, beständig zu sein im Glauben. Und was hier in den Versen 9 und 10 vom Kapitel 5 gesagt wird, ist für den weiteren Verlauf des Buches von entscheidender Bedeutung. Ich lese nur noch mal. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft und mit deinem Blut und aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen hast uns zu Könige und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das ist sehr wichtig, was wir hier lesen. Wenn wir an das Reich Gottes und die Erlösten im Laufe der Geschichte denken, müssen wir unbedingt verstehen, dass es am Ende um ein Volk geht, um ein Volk gehen wird. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das sich aus Männern und Frauen aus allen Völkern der Erde zusammensetzt. Die Geschichte, die Gott schreibt, handelt nicht von zwei grundsätzlich getrennten Völkern, Israel und die Heiden, sondern von einem einzigen Volk, das durch den Glauben gerettet wird. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Ich respektiere die Meinung der Geschwister, die diese scharfe Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde machen, aber ich muss zugeben, dass nichts mehr dem widerspricht, was uns das Buch der Offenbarung zu verstehen geben will. Ich denke, als Christen müssen wir für Israel beten, besonders in dieser Zeit. Es ist unser Auftrag, an Israel zu denken, dass sie ihren Messias erkennen. Und ich habe gehört, meine Frau hat auch gehört, dass momentan große Dinge geschehen in Israel. Dass viele Menschen sich zu dem Messias bekehren, dass viele Menschen großes Interesse haben, weil sie sehen, was die Christen auch, welches Mitleid die Christen mit ihnen haben, dass die Christen beten und das macht sie irgendwie unruhig. Aber zu sagen, dass Israel und Gemeinde zwei getrennte Schicksale haben, ist nicht, was das Neue Testament lehrt. Es ist eine grundsätzliche Lehre des Neuen Testaments zu sagen, dass in Jesus Christus das alte Volk Gottes und das neue Volk Gottes vereint worden ist in einem neuen Menschen. Das ist zum Beispiel die Botschaft von Paulus im Epheser Kapitel 3. Paulus, was er uns im Kapitel 3 des Epheserbriefs sagt, er kann nicht nach ein paar Jahrzehnten wieder so in den Müllkorb geworfen werden. In Epheser 3 spricht Paulus von dem Geheimnis, das einst verborgen war, jetzt aber offenbar wurde, dass nämlich die Heiden durch das Evangelium Miterben und Glieder des Leibes und Teilhaber seiner Verheißung in Christus sind. Und Paulus sagt uns, auch in den wichtigen Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes, dass die Heiden auch in den Ölbaum Israel eingepropft werden. Paulus blickt auch auf die himmlische Welt übrigens. wenn wir wirklich seine Briefe näher betrachten. Und er bekräftigt auch hier im Epheserbrief, dass durch die Offenbarung dieses Geheimnisses die Mächte und Gewalten im Himmel, das sind die Engel, diese Kreatur, von denen wir gesprochen haben, ja, oder diese Engelmächte, durch die Gemeinde die unendlich vielfältigen Aspekte der Weisheit Gottes erkennen können. Und deshalb beten auch die Engel an. Sie erkennen, wie weise Gott ist. Und sie kommen auch zu der Schar der Erlösten und beten Gott an, auch für diese Dinge. Mögen auch wir heute und morgen unsere Knie beugen, anbeten und beten, flehen, dass Gott diesen Plan bald zu seiner vollen Verwirklichung führen möge. Das soll unser Gebet sein. Amen.